So, ihr Lieben, seid ihr fit für die Predigt? Ich bin's nicht, aber nee, gucken wir mal. Wer kann sich an den Tweet der Woche noch erinnern, den ich das letzte Mal auf die Leinwand projiziert habe? Den Tweet der Woche. Ich hatte ja gefragt, wer von uns unterwegs ist auf dieser Ebene. Ach, das ist erstmal herzlich willkommen. Und dann hatten wir ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis von Petrus, das mich, seit ich das vor 3 Wochen das erste Mal zitiert habe, seit dieser Zeit geht mir dieses Wort nach, und ich werde den Tweet der Woche auch nochmal heute ein wenig beleuchten. Vielleicht für mich die größte Herausforderung. Für die, die nicht da sein konnten, im ersten Teil hatten wir bei diesem Tweet: Herr, wo sollen wir gehen? Den Petrus hier sagt, wo er dann weiter sagt: Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Da lag die Betonung: Wohin sollen wir gehen? Und ich hatte verschiedene Sitzmöglichkeiten, die mit Transport zusammenhängen, aufgelistet: vom Beifahrersitz, vom Richterstuhl, vom Schlafsessel, vom Gnadenstuhl und von der therapeutischen Ruhelage. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen, sondern nur uns auf den Weg nehmen. Es ist ganz wichtig, die Frage zu stellen vor Gott: Wohin sollen wir denn gehen? Und wenn man nur sitzt, bewegt man sich nicht, aber man müsste dann auch wissen, wohin geht man? Die zweite Sache, die mir dann am letzten Sonntag sehr wichtig war, das sind die Worte des ewigen Lebens. Worte des ewigen Lebens. Zum Beispiel: Ich bin gekommen, nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben mein Leben. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Worte zum ewigen Leben. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden stiftet, dann werdet ihr Gottes Kinder heißen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und geplagt seid, ich will euch erquicken. Vergebt, so wird euch vergeben. Ich bin der gute Hirte, der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens. Das verinnerlichen. Ich hatte das ein klein wenig ausgelegt vom Gleichnis mit dem guten Samen, wohin er fällt. Ganz wichtig, dass wir dieses Wort aufnehmen und dass es in uns wachsen kann. Aber was mir dann am meisten Schwierigkeiten macht, das ist eigentlich das, wo ich heute hingehen möchte mit euch. Ich hatte ja gesagt, Jesus hatte 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt gemacht. Und dann redet er über das Brot des Lebens, das man essen muss. Und dann verlassen ihn 5000 und 12 blieben zurück. Und der Herr Jesus sagt: Wollt ihr mich auch noch verlassen? Das war der Hintergrund dieser Geschichte. Und dann haut Petrus dieses Glaubensbekenntnis raus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und heute möchte ich drüber mit euch nachdenken. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wie gesagt, das hat mir am meisten Probleme gemacht im Nachdenken, und ihr werdet das wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr noch verstehen. Und wie immer zerlege ich das ein bisschen, damit wir an die Sache herankommen. Als erstes sagt Petrus: Wir haben geglaubt. Manche sagen ja: Ich glaube nur das, was ich sehe. Ich sage: Ich glaube nur das, was ich tue. Mal einen Moment drüber nachdenken. Was glaubst du eigentlich? Nehmen wir mal an, es kommt eine Schwierigkeit in dein Leben. Wir sind ja noch nicht im Himmel, also kommt's. dein Glaube, deine theologische Prägung sagt, ich sollte beten. Dein Innerstes sagt, mir geht so schlecht. Du solltest fasten und beten. Dein Innerstes sagt, das kann ich nicht. Kennt ihr solche Situationen oder ist das nur bei mir so? Ich glaube, hier an solchen Dingen, wenn es nicht so gut läuft, da entscheidet sich, was ich wirklich glaube. Glaube ich dann, dass Gott wirklich Situationen verändern kann? Ich habe euch oft erzählt, wie es mir geht, wenn wir hier vorne stehen und dann kommen Leute nach dem Gottesdienst, wenn wir noch unsere Segnungszeit haben und sagen, Paul, bete mal für mich. Und dann kommt vielleicht Miriam angefahren und sagt, also die letzten Jahre meines Lebens möchte ich mal auf den Rollstuhl verzichten. Paul, du bist doch ein Mann des Glaubens, bete mal für mich, dass ich aus dem Rollstuhl aufstehen kann. Und dann gucke ich mir den Rollstuhl an. Und dann gucke ich mir Miriam an. Und dann muss ich ehrlich sagen, den Glauben habe ich nicht, aber ich bete trotzdem. Dann bin ich auf einmal ein Glaubensheld, der mehr denkt, was passiert, wenn nichts passiert. Dann frage ich, was ist mein Glaube? Es wird interessant, wenn du zu deinen ungläubigen Verwandten gerufen wirst und die sind krank und du hast im Glauben, wir sollten für Kranke beten. Ich meine, für irgendjemand im Krankenhaus. Ich meine, wenn noch 5 Schwestern drumherum sind, kommst du auch auf komische Gedanken. Aber dann bist du auf einmal da und sagst, sollte ich jetzt wirklich beten? Ich kann es ja auch ganz leise und heimlich machen, auf dem Weg zum Krankenbett. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal im Krankenhaus einen Besuch gemacht habt. Ihr kommt ins Krankenhaus rein und ihr habt euch feste vorgenommen, für Bruder und Schwester will ich beten. Und ausgerechnet dann kommt eine Schwester rein, wie sieht er am Nachbarbett? Also ich habe es erlebt, wie ich mir das vorgenommen habe und wo mein ganzer Glaube im Prinzip in den luftleeren Raum entwichen ist. Und dann auf einmal kommt eine Muslimin rein, die rollt ihren Teppich aus, Krankenschwester hin oder her und haut sich auf dem Teppich und fängt an zu beten. Ich dachte, ja danke. Die Frage ist, Paul, was glaubst du? Könntest du dieses Glaubensbekenntnis wirklich raushauen und sagen, ich glaube, du bist. Wir singen die kühnen Lieder, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er teilte und so weiter. Ihr kennt diesen Chorus, nicht? Und dann kommen plötzlich Probleme. Wer versorgt mich? Glaube ich noch an Handauflegung? Oder viele, wenn man über die Taufe im Heiligen Geist gesprochen haben und sagen, ja, das Zungenreden könnte von Gott geschenkt werden, die glauben noch nicht mal, dass sie ihm die Zunge zur Verfügung stellen müssen und deswegen gehen sie leer aus. Merkt ihr, wie komisch wir sind? Ich glaube nur das, was ich tue und nicht das, was ich sage. Bekenntnis ist wichtig. Die Sorge um mein privates Versorgen in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe. Wie groß ist dein Gott? Frage Nummer 1. Also Petrus haut das raus und sagt, wir haben geglaubt. Und dann hängt er das nächste hinten dran. Wir haben geglaubt und erkannt. Und erkannt heißt für mich, dass in erster Linie, wir haben was erlebt. Ich habe da drunter geschrieben, Lahme gehen, Blinde sehen und den Armen wird gute Nachricht gepredigt. Kleine Frage. Wann hast du davon das letzte Mal etwas gesehen? Andere Frage, Paul. Übergehen wir. Wann hast du das letzte Mal wirklich erkannt, wie Gott wirkt, wie Gott wirklich mächtig ist, wie er kommt und Veränderung der Situation von heute auf morgen bringt? Dieses Erkennen ist ganz wichtig, dass wir sehen, wie Gott handelt. Wenn dir nichts anderes einfällt, wo du nicht gesehen hast, wie Miriam eventuell aus dem Rollstuhl aufsteht oder sowas, dann bitte mach dich heute mal auf, wenn das schöne Wetter ist, und dann gehst du mal raus in die Natur und guckst, was Gott Schönes macht. Ich latsche gestern ein Stück über unseren kleinen Rasen rüber und was sehe ich da? Da sind lauter kleine Gänsenblümchen, die haben sich schon rausgetraut. Die sind auf einmal schon da. Das ist mir in meinem Arbeitszimmer gar nicht aufgefallen. Da sehe ich meinen Computer, aber nicht die Gänseblümchen. Wenn wir das nicht sehen, wie wir staunen können über die Natur, brauchst du gar nicht für übernatürliche Wunder beten, weil die geschehen momentan Tag für Tag draußen. In einer mächtigen Art und Weise. Da kannst du Wetterbericht hören, hin oder her. Ein Wetterbericht verändert die Situation in der Natur nicht. Das macht nur Gott. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält sie alle in seiner Hand. So singen wir das so im Kinderlied. Wenn dir es an Glauben mangelt, dann bitte steh auf, mach heute einen Spaziergang, atme ganz tief ein, lass die Pollen gefiltert in deine Nase gehen und dann siehst du mal, wie schön Gott alles gemacht hat. Wenn du das nicht kannst, dann guck dich selbst mal vor dem Spiegel an, aber ohne, dass ich das Elend empfinde. Ich glaube, wir müssen wieder Gottes Schöpfung erkennen, um zu sehen, wie groß er ist. Wir haben geglaubt und erkannt, dass er der Heilige ist. Das geht weit über ein Lobpreislied hinaus. Aber erkannt, da habe ich oft ja mit euch schon drüber gesprochen, im alttestamentlichen Sinne heißt das eins werden. Adam erkannte Eva. Da steht dieses hebräische Wort Yada. Das heißt, sie werden eins nach Leib, Seele und Geist. Wenn hier also Petrus raushaut, wir haben geglaubt und erkannt, dann ist es ein Einswerden mit Jesus, dem Herrn. Das ist ein Verschmelzungsprozess. Und in diesem Schmelzungsprozess geht es als erstes so, dass ich dann wieder ganz neu erkenne, im Dienst an der Welt, wenn ich mit ihm eins werde, fange ich an, Dienst zu leben. Matthäus 20, 28, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Wir singen, Vater, mach uns eins, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Aber ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass wir so eins mit ihm werden in diesem Glaubensbekenntnis, dass wir wieder Diener werden. Ich denke, die Gemeinde in Deutschland ist deswegen so schwach, weil sie sich mit sich selbst beschäftigt und nicht mehr als Dienstgabe unterwegs ist. Jesus sagt mal, in der Welt herrschen die Könige und jeder will so irgendwie herrschen, meine freie Übersetzung. Das ist die Basis für jeden Streit in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde und vor Gericht. Aber wenn man anfängt, einander zu dienen, verändern sich die Situationen. Dafür müssen wir ihn erkennen, weil unser Fleisch und Blut ist anders gestrickt. Und je älter ich werde, umso mehr wird mir dieser Punkt klar. Wenn ich nicht bereit bin, mein Leben zu geben für Leute, die verloren sind, die unterwegs sind, was habe ich dann für ein Mandat als Pastor? Dann stelle ich fest, so weit bin ich nicht, so weit bin ich nicht, Herr Jesus. Das könnte ich nicht so raushauen, ich habe erkannt. Aber es hat ja noch ein weiteres, nicht nur erkannt im Dienen an der Welt, sondern es hat auch ein Erkanntwerden im Hören seiner Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Weißt du, wir segnen dich nach Afrika und er sagt, wo der Weg uns hinführt. Umso wichtiger ist es, dass man hört, was Gott will. Vielleicht will er ja, dass du mal erst mal lernst, selbstständig zu leben. Er muss dir ja nicht extra sagen, dass du dein Wohnzimmer mal aufräumen sollst und mal Staub wischen. Dass du dich anständig auf der Arbeit benimmst, dass du pünktlich bist, das muss er dir nicht extra sagen. Aber es gibt ganz bestimmte Dinge, wenn es darum geht, den Menschen zu dienen, müssen wir seine Stimme hören, sonst geht es nicht. Und hier stelle ich fest, oh Paul, du hörst schwer. Eins werden nach Leib, Seele und Geist. Wie Adam erkannte Eva, indem wir Frucht bringen. Also das habe ich im Aufklärungsunterricht gelernt. Wenn Mann und Frau, wenn Biene und Blume, muss ich deutlicher werden, wenn das wirklich in einer guten Beziehung ist, nach Leib, Seele und Geist, ey, da kann ich dir sagen, und übers Jahr hin, nicht, da könnte automatisch was entstehen, was die beiden nicht zustande gekriegt hätten alleine. Ich meine, es wird immer wieder probiert, aber es klappt nicht. Leben wird nur geboren, wenn wirklich Einheit da ist. Und geistliches Leben wird nur dann geboren, wenn wir eins werden mit dem Herrn Jesus, mit seinem Heiligen Geist, mit ihm fließen können. Dann werden ewige Seelen geboren werden. Hey, das ist eine Botschaft, oder? Der lebendige Gott kommt mit dem Heiligen Geist und sagt, Paul, ich möchte in dir wohnen, damit du Leben gebären kannst. Ich kann als Pastor noch so evangelistisch predigen, ich kann euch noch so hinstellen, ich sage, ihr kommt alle in die Hölle, wenn ihr euch nicht bekehrt, und dann ist hier vorne alles voll, weil keiner in die Hölle will. Aber da ist noch lang kein Leben rausgeboren. Ich glaube, wir müssen dem Petrus wieder folgen. Wir haben geglaubt und erkannt, wir brauchen das wieder, dass diese Berührung kommt. Und jetzt kommt der Teil, wo ich mich eigentlich ein bisschen drüber fürchte. Und ich hoffe, ihr könnt noch zuhören, weil die Punkte waren ja schon wichtig. Aber jetzt sagt er ja im dritten Teil, du bist der Heilige Gottes. Soweit ich meine Bibelrecherche richtig gemacht habe, mit allem Respekt, stelle ich fest, dieser Begriff der Heilige Gottes wird zum ersten Mal von einem Dämon rausgehauen, in der Synagoge, wie Jesus im Markus-Evangelium stets geschrieben, einen Dämon raustreiben will. Da ist jemand in der frommen Synagogengottesdienst und dann schreit er auf einmal auf, was hier lange nicht mehr passiert ist. Was willst du, du Heiliger Gottes, von uns? Diesen Begriff, die Dämonen kannten diesen Begriff, den gebraucht Petrus hier. Und jetzt wäre es sehr interessant, unsere theologische Festigkeit mal zu hinterfragen, was heißt der Heilige Gottes? Man könnte natürlich jetzt sagen, im Hebräischen heißt es Kadosh, heilig. Es hat seinen Ursprung in abgetrennt und abgesondert. Wir könnten ins Griechische übergehen, in Hagios, heilig. Rein. Oder als Verb gebraucht, dann weihen oder heiligen genannt wird. Aber schlauer bin ich damit nicht. Ich denke, heilig weist darauf hin, der Heilige Gottes, er ist für uns unfassbar und nicht einzusortieren. Es steht ja geschrieben in den 10 Geboten, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und alles, was wir als Gleichnisse gebrauchen, er ist wie ein Vater, er ist wie ein guter Hirte, er ist wie ein, wir brauchen immer das Wie. Aber Gott ist viel, viel größer für uns mit nichts zu fassen. Mein Verstand ist viel zu klein. Und heilig heißt eigentlich, ich kann es nie begreifen. Wer von uns kann mir wirklich erklären, warum Jesus am Kreuz gestorben ist? Ich kann es theologisch sauber aufordnen, sodass man das mit unserem Verstand versteht. Aber die geistliche Dimension, die kann ich nicht erfassen. Da kann ich langsam drüber reden, aber das ist wie wenn der Papst über Kinderkriegen redet. Es hat nichts mit Erleben zu tun. Bei meiner Recherche zu diesem Thema, weil ich dachte, ich will wissen, was das Internet dazu sagt, weil ich bin an meine Grenzen gekommen. Heilig meint, Gott ist der ganz andere, für mich nicht fassbare, ein Gott, über den man nicht verfügen kann. Fand ich folgenden Artikel. Für Gisela Beyer wird der 5. August 2010 vermutlich ihr Leben lang ein Tag der Freude und der Trauer bleiben. Die stand in der Lydia 4, 2011. Während ihre zweite Tochter an diesem Tag einen gesunden Enkelsohn auf die Welt bringt, wird ihre Jüngste bei einem Hilfseinsatz in Afghanistan ermordet. Im Rückblick schreibt die Ärztin: Die Nachricht konfrontierte mich mit der Heiligkeit Gottes. Er ist der Herr über Leben und Tod. Punkt. Nach und nach taste ich mich heran, um es irgendwie zu verstehen. Aber menschliches Erkennen ist Stückwerk, das gilt bis heute, auch wenn wir vieles erlebt haben, durch das etwas Licht in das Geschehen gekommen ist. Hier scheitern wir an der Begrifflichkeit der Heilige Gottes. Und ich habe gedacht, wie kann ich das jetzt hier in der Predigt ein klein wenig mehr verdeutlichen, was das für uns bedeutet. Ich glaube, wir können es nur ableiten von dem, wenn die Heiligkeit Gottes mit Menschen in Berührung kommt. Wenn wir mit ihm eins werden, wenn dieser Punkt erreicht ist, du bist der Heilige Gottes, wenn wir mit ihm eins werden, das sehen wir bei Mose, wie er mit Gott in Berührung kommt, sein Angesicht strahlt. Welche auf ihn sehen, werden nicht zu Schanden werden, sondern ihr Angesicht wird strahlen, so steht es in den Psalmen. Und wir strahlen deswegen so wenig, weil wir so wenig Berührung mit ihm haben. Wir können bei Jesaja nachlesen, was es für Auswirkungen hatten. Wir können ins Neue Testament gehen. Wir können uns die Biografien der Männer und Frauen in der Schrift ansehen, wann immer sie mit der Heiligkeit in Berührung gekommen sind. Entweder sind sie ganz von ihm weggegangen, wie bei Petrus, gehe von mir, oder ihr Leben wurde im Moment dramatisch verändert. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Geglaubt und erkannt, der Heilige Gottes heißt, mit ihm in Berührung kommen, um heilig zu werden. Und das bleibt die Frage, wie geschieht es? Und das habe ich auch aus dem Internet geklaut bei meiner Recherche. Das ist eine Gurkenglas-Predigt. Wie man heilig wird am Beispiel einer Gewürzgurke. Also wenn du jetzt nichts behältst, das wirst du behalten, weil du eventuell nachher so eine Gurke haben willst. Das auch gucken. Ach, ich habe das ja nochmal für groß, damit die Leute, die sich immer hinten hinsetzen, auch noch was davon haben. Im 1. Thessalonicher Brief ist es geschrieben, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Heilige euch, heiligt euch. Das heißt, mit ihm in Berührung kommen. Pastor Bernd Lehmann hat diese Predigt gehalten, ist unter YouTube beschrieben und die ist eigentlich sehr schön anzuhören. Also der Mann ist super, wie er das erklärt. Ich glaube, 36 Minuten hat er es geschafft, eine Gurkenpredigt zu halten. Gurken sind eine schwierige Sache, so schreibt er das. Es gibt Beispiele von einer Gurkentruppe. Da redet er nicht von der Gemeinde, sondern von einem Fußballverein, der nichts in die Reihe kriegt. Eine Gurkentruppe. Es gibt kleine Gurken, große Gurken, dicke, dünne Gurken. Sie werden irgendwann geerntet. Der erste Schritt im Rahmen des Heiligwerden, in der Heiligung vorangehen. Wenn ich aber Gewürzgurken machen will, ich weiß ja, es gibt ja vielleicht so bei euch so ein paar, die auch solche kleinen Gurken, so die Gewürzgurken werden sollen, mal probiert haben. Ich meine, so die Riesenapparate, die werden ja in Salat geschnippelt, aber die kleinen schmecken nach nichts, oder? Wer isst solche kleinen Krümeldinger ungewürzt? Eins, zwei, Respekt. Also, Aber wir wollen mal sehen, wie der richtige Geschmack da dann kommt, weil jeder von uns wird irgendwann auch Gewürzgurken genießen und sie gerne haben. Ne? Also das Erste nach der Ernte der Gurken, sie werden in Wasser gelegt und dann mit einer weichen Bürste geschrubbt. Hier haben wir den ersten Schritt mit dem Heiligen in Berührung kommen. Das nennt sich im frommen Kreisen Taufe. Also ihr Gurken, ihr werdet ins Wasser gelegt, deswegen ist Taufe so wichtig. Man kann nicht sagen, Taufe nehmen wir, Taufe. Oh, es ist wichtig, dass die Gurken abgeschrubbt werden, sonst werden sie nachher schmutzig ins Gurkenglas getan und versauen das ganze Glas. Also mit einer sanften, mit einer weichen Bürste werden die abgerieben, habe ich gelesen. Sauber gebürstet. Anschließend werden sie in ein Glas getan. Und das ist der nächste Schritt für die Heiligung, den ganz viele Leute verpassen. Sie werden nicht, die eine Gurke wird da zum Trocknen hingelegt, die andere wird da hingelegt, sondern die werden sehr eng gepresst in ein Glas getan. Das nennt sich Gemeinde. Wollt ihr noch mit dem Heiligen in Berührung kommen? Wollt ihr euch noch in der Heiligen voranbringen? Versteht ihr? Da bist du frisch gebürstet und wirst dann, naja, das wollen wir jetzt nicht im Detail auslegen. Ich will ja mit euch, wie wir weiter wachsen. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Der Heilige Gottes kann ich euch nicht erklären, aber wenn wir mit ihm in Berührung kommen, müssen wir abgebürstet werden. Im Wasserbad müssen wir gereinigt werden. Unreines kann vor Gott nicht bestehen. Und er hat Jesus gesandt, damit wir durch das Bad der Taufe rein werden am inwendigen Menschen. Und dann stellt er uns zusammen in Gemeinde. Deswegen sagt ja die Schrift, verlasst diese Gemeinde nicht, wie es einige zu tun pflegen. Deswegen sind die Gottesdienste am Sonntag so elementar wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass du zur Gemeinde hinzugetan wirst und nicht zur Universalen, wo du hin und her kannst. Du musst in ein Glas hineinkommen. Und das ist dann eng, weil dann stellst du fest, die Gurke neben dir ist sowas von fett, die nimmt dir deinen ganzen Platz zum Leben. Das meine ich jetzt geistlich und nicht körperlich. Also alle die, die über 100 Kilo sind, sollten sich jetzt nicht angesprochen fühlen. Ich kenne das Lied, Gott liebt die Dünnen und die Dicken. Also vor einigen Jahren hätte ich hier dreimal reinkommen müssen, bevor du mich erkannt hättest, so dünn war ich. Ja? Versteht ihr? Anschließend wird es eng im Glas. Das zweite, dritte, nach dem Ernten, nach dem weichen Bürsten im Wasser, nach dem ins Glas tun, wo es eng wird, es werden Gewürze hinzugetan. Zum Beispiel Pfefferkörner, Zwiebeln, ach und was sonst noch so alles ist. Alle diese Dinge sind alleine genommen eigentlich nicht so gut. Ich meine, Zwiebel kann man auch so essen, aber Pfefferkörner, so ein Teelöffel voll, da kannst du die in den Mund tun und dann nimmst du ein Blasrohr, da kannst du mit Vögel jagen. Aber, oder Leute im Gottesdienst ärgern, wenn du von der Empore runterpustest, das sage ich jetzt, weil die Kinder nicht da sind. Aber alle diese Gewürze, die hier reinkommen, die hier so drin schwimmen, also alleine essen würde ich sie nicht. Auf die Gemeinde gesehen, wenn du dann ganz dicht zusammengedrückt bist, da kommen ganz bestimmte Dinge, bestimmte Eitelkeiten, da kommt Zank und Streit. Paulus sagt sogar, dass es gut ist, weil dann werden Sachen sichtbar. Alle alleine, wenn wir uns auseinandersetzen würden, wäre eine Katastrophe. Das schmeckt überhaupt nicht. Wenn du in eine Gemeinde kommst, wo nur Streit ist, ehrlich, diese Pfefferkörner, die kannst du komplett knicken. Und dann werden die aber hineingegeben. Das ist Teil der Heiligung. Es gibt Dinge, wenn Leid in dein Leben kommt. Wenn ich die Ärztin lese, von der ich vorhin gesprochen habe, wo die Tochter in Afghanistan beim Hilfseinsatz umgebracht wird, dann stehen wir oft da und sagen, warum lässt Gott das zu? Diese Frage darfst du stellen, aber bitte nicht mit der Faust in der Hand. Das sind die Pfefferkörner, die hinzugegeben werden in das enge Glas. Und wenn es in einer Gemeinde kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr gibt, dann ist die Gemeinde entweder schon entrückt im Himmel oder mit der Gemeinde stimmt was nicht. Weil wenn ich jetzt hier durchgehen würde und sage, wer hat diese Woche Schweres erlebt, dann würden, wenn wir ehrlich sind vor Gott, einige Hände hochgehen. Wenn ich dann gestern mitkriege, dass nebenan in eine Wohnung eingebrochen wird und eine Kette geklaut wird, dann hinterlässt das doch was mit einem, oder? Das alles ist im Gewürzgurkenglas drin. Das ist ganz wichtig. Es gibt schwere Dinge und es gibt gute Dinge, die hineingetan werden, aber alle an und für sich alleine bringen nichts. Selbst wenn du sagst, ich mag wunderbar gerne Zwiebeln. Ach, das ist so Freude und danach kann man so gut pupen oder so. Ich weiß nicht, was auch immer. Befreiung für den Darm. Wenn nur Freude in der Gemeinde ist, stimmt auch was nicht. Wir sind eng zusammengestellt in eine Wertegemeinschaft, die der Herr Jesus sich erdacht hat. Und wir brauchen das, dass wir mit dem Heiligen zusammenkommen, damit wir wirklich Gewürzgurken werden, damit wir gewürzt hinausgehen können, eins sind mit ihm. Aber damit ist die Gewürzgurken-Sache noch nicht fertig. Jetzt kommt was Neues dazu und das ist sehr interessant. Es wird eine Mischung aus Essig, Salz und Zucker, würde ich nie zusammennehmen. Diese Mischung wird aufgekocht und dann ins Glas gegossen, nachdem es abgekühlt worden ist. Das ist ein wunderbares Beispiel für den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Eine Gemeinde ohne Heiligen Geist, diese Gewürzgurkengemeinde gibt eine Gurkentruppe, aber hat nichts mit Gemeinde zu tun. Ich brauche die Berührung mit dem Heiligen Geist, aber damit habe ich noch keine Veränderung im Leben. Wie oft habe ich es mitgekriegt, dass der Heilige Geist in einem Gottesdienst war und ich Angst hatte, weiter zu predigen, weil ich nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um. Und danach gehe ich raus und mache genauso weiter wie sonst auch. Kennt ihr sowas auch? Die Gegenwart Gottes sagt, oh, Halleluja, hier möchte ich Hütten bauen. Ich kenne so Sachen. Und dann frage ich mich, was ist mit mir passiert? Ich merke, wie die Soße in mein Glas gegossen wird. Aber ich gehe wieder raus, nichts ist passiert. Dadurch werden keine Gewürzgurken entstehen, dass neben dem Pfeffer, neben dem engen Zusammensein, neben dem Gebürstetsein und neben der Soße, die dann reingegossen wird, auch damit wird noch keine Gewürzgurke geboren. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wie kommt das Letzte da raus? Ja, einige wissen das. Ich lasse euch jetzt dumm sterben. Nein, mache ich nicht. Dann werden die Gläser verschlossen. Und dann wird das Ganze unter Hitze und Druck bearbeitet. Und erst wenn es aus der Hitze herauskommt, dann haben sich die ganzen Gurken mit den ganzen guten Sachen so vollgesogen, dass es eine echte gute Gewürzgurke wird. Wer möchte eine probieren? Da muss aber gucken. Also ich sag mal, die Soße ist auch gut, wenn man abends Krämpfe kriegt oder so. Kriegst du raus? So, wer möchte noch eine grüne, gesalzene Gewürzgurke gegessen? Gänzlich geschäftlich. Nicht kleckern, ne? Du willst auch eine, da hinten auch. Ja, so, jeder, der jetzt eine Gurke gegessen hat, der muss sich nachher vom Heiligen Geist berühren lassen. Ach komm, lass sie durchgehen, da kann jeder mal reingreifen. Ich meine, so teuer sind die nicht, aber verkraftet unser Haushalt. Das Glas will ich aber wieder haben. Die Gurke kannst du essen, nicht wieder ausspucken. Versteht ihr, wir scheitern oft dran, dass wir dann nicht bereit sind, den Druck dieser Welt auszuhalten. und uns in der Gegenwart Gottes voll zu saugen. Mit der Heiligkeit Gottes. Ohne Heiligung kann niemand selig werden, so steht es im Hebräerbrief. Aber ich entdecke dabei, mir fehlt oft der Glaube, mir fehlt das Erkennen und dann die Bereitschaft, mich wirklich Gott so zur Verfügung zu stellen. Gott möchte keine Gurkentruppe haben, sondern er möchte uns durch und durch heiligen, was geschieht durch Gnade. Sein Heiliger Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Nicht auf das, was schon komplett heilig ist. Jeder, der jetzt bei der Predigt zum Ergebnis gekommen ist, ich habe zu wenig Glauben, ich habe zu wenig Erkenntnis, ich habe zu wenig Heiligkeit, hey, dann wird es Zeit, dass du im Gurkenglas zusammenkommst, damit er die Gewürze dazu tun kann, damit ein sauberer, guter Geschmack dabei rauskommt, damit Leben geboren werden kann. Ich hoffe, dass jedes Mal, wenn du in der nächsten Zeit eine Gewürzgurke isst, du daran denkst, das ist ein Beispiel für Heiligung und ich möchte auf diesem Weg unterwegs sein. Ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte mich vollsaugen von seiner Güte und Schönheit und Größe. Und selbst wenn Druck kommt, ich will verändert in die Ewigkeit eingehen. Gott braucht keine Gurkentruppe, sondern Gott braucht Gewürzgurken. Unsere Gesellschaft braucht keine Gurkentruppen, sondern unsere Gesellschaft braucht Frauen und Männer, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, die sich an seiner Heiligkeit angelehnt haben, die sie nie verstehen, wie er ist, aber trotzdem verändert werden in seiner Gegenwart. Ich brauche das mehr denn je, dass ich zu diesem Punkt komme. Ich brauche diese Veränderung, sonst verliere ich mich im Getümmel dieser Welt. Ich möchte nicht Teil einer Gurkentruppe sein, sondern ich möchte für die Menschheit draußen dienstbar unterwegs sein, ihnen dienen, weil der Herr Jesus mich in seiner Begegnung, in seiner Berührung, mit seinem Erkennen verändert hat. Dieses Glaubensbekenntnis von Petrus bewegt mich mehr denn je, wenn ich darüber nachdenke. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Mehr denn je, glaube ich, haben wir das notwendig in unserer Zeit, in der wir leben, dass wir von ihm verändert werden, in seiner Gegenwart. Ich bin heilig, so steht es geschrieben, und ihr sollt heilig sein. Ich verstehe es nicht, aber ich möchte es sein. Ich kann ihn nicht erklären, aber ich möchte an diesen Punkt kommen. Und mein Gebet ist, dass Gott uns das schenkt, dass wir eine Bereitschaft haben, uns voll zu saugen, mit ihm in Berührung zu kommen, zu sagen, Vater, mach mich eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach mich eins. Vater, mach mich eins. Vater, mach mich eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach mich eins. Wir singen das ja immer, Vater, mach uns eins, aber ich möchte es nochmal bewusst singen, mach mich eins, dass ich dich erkenne, eins werden, ja da. Eins werden nach Leib, Seele und Geist, dass ich mich vollsaugen kann mit deiner Heiligkeit. Vater, mach mich eins. Vater, mach mich eins.
das die Welt erkennt. Du hast den Sohn gesandt. Vater, mach mich eins.
Und jetzt singen wir es, mach uns eins, auf ihn gerichtet, nicht auf deinen Nachbarn.
Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins.
Gurkentruppe oder Gewürzgurke, die Entscheidung liegt in deiner Hand. Und vielleicht dieses kleine Glaubensbekenntnis immer mal wieder buchstabieren. Wohin sollten wir gehen, Herr? Du hast Worte zum ewigen Leben, des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen.